Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Es gibt News zu Myranor, doch für viele noch wichtiger, es wird das Regelwerk zu Aventurien 5e erscheinen. Dazu ist mir Stefan Rede und Antwort gestanden. Natürlich haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen und darf euch daher Folgendes verkünden. Das Myranor-Regelwerk, das Monsterhandbuch und die Abenteuer in Coromantia befinden sich bereits im Versand an die Unterstützenden des Myranor-Crowdfundings. Ab Mitte März werden diese dann im regulären Handel beziehbar sein. Und los geht's. Dann freut's mich, dass ich die wieder mal vom Mikrofon hab. Und zwar den Chefredakteur von Myranor vom Uhrwerk Verlag. Grüß dich.
Hallo.
Der dich nicht kennt, hast du ein paar kurze Worte über dich?
Bin Stefan Urabel, im Netz als Eika unterwegs in der Community und bin eben zwischen der, wie du gesagt hast, Chefredakteur für Myranor beim Uhrwerk Verlag und auch jetzt dann einer der Hauptverantwortlichen fürs kommende Aventurien 5e. Ich denke, dass wir über beides da reden werden. Bin Rollenspieler seit 28 Jahren jetzt inzwischen, Zeit vergeht. Bin in Klagenfurt beim Verein Gilead tätig und ansonsten inzwischen auch gerade online in verschiedenen Plattformen im Rollenspielbereich eigentlich recht aktiv.
Vor einem Jahr circa ist das mit Myranor angekündigt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung gehabt habe, oder ein bisschen über ein Jahr.
Angekündigt worden ist es im Frühling, Frühsommer 24 und im Sommer haben wir dann das Crowdfunding gehabt dazu.
Weil da die Elf nur im Hintergrund noch nicht ganz fertig war.
Genau, also das Ganze ist eh sehr, sehr flott angegangen eigentlich. Aber ja, die Elf ist jetzt im Laufe der Zeit erst finalisiert worden. Inzwischen ist ja die finale Fassung draußen. Sollen wir nochmal kurz erklären, was die Elf ist? Oder wir springen da gerade voll ins...
Bitte, in zwei, drei Worten.
Die Elf ist eine Lizenz von Ulysses, die dafür da ist, die Settings, die Hintergrundwelten von Ulysses, also vor allem, das heißt Aventurien, Myranor, aber potenziell auch Hexen, andere Sachen von Sinnen, zu nutzen als Drittanbieter, als kommerzieller Drittanbieter, also und dafür Sachen zu produzieren. Meines Wissens weltweit einzigartig, also für Regelsysteme gibt es das schon in ein paar Varianten, also früher die OGL und dann die OSC. Für Settings ist das eigentlich eine ganz neue Sache und wir vom Uhrwerk Verlag haben hier eben die Elf genutzt, um Produkte im Kosmos vom schwarzen Auge zu machen.
Das heißt, ihr dürft gewisse Sachen nutzen, aber nicht alles.
Nicht alles, aber es ist sehr umfangreich. Also es gibt ein Dokument, was von Ulysses, was alles unter der Elf steht. Das ist im Grunde alles, worauf Ulysses selbst die Rechte hat. DSA reicht ja 40 Jahre inzwischen zurück. Und da liegen natürlich auch nicht für alle Sachen die Rechte vor. Aber eigentlich alles von der neueren Zeit liegt da drunter und auf dem kann man aufbauen. Und zu Myranor haben wir ja schon geredet, da haben wir den Vorstellungspodcast ja schon gehabt, also den Westkontinent des Schwarzen Auges. Und da hat ja Uhrwerk für mehrere Jahre die Lizenz gehabt damals, die exklusive Lizenz. Und Ulysses hat dann, also 2018, die Lizenz wieder zurückgenommen mit der Ankündigung, sie wollen selber was machen. Das hat sich dann nie ergeben. Und jetzt durch die Elf kann im Grunde jeder Produkte für diese Settings machen. Das heißt, das ist jetzt keine exklusive Sache. Allerdings hat Uhrwerk natürlich durch die Vorerfahrungen über die vielen Jahre, die wir schon rausgebracht haben, da ein besonderes Standing, weil wir stark auf den Autorenpool, auf den Erfahrungen und auch natürlich auf einen gewissen Standing in der Community aufbauen können. Wir sind der Verlag für Myranor und sind es jetzt wieder. Aber die Lizenz ist eigentlich nicht exklusiv, also es könnte auch jemand anders was machen dazu.
Es war ja damals so, dass ihr das Grundregelwerk, also das eigentliche Standardwerk, ja noch in der Vorproduktion gehabt habt, wenn mich richtig erinnert. Ihr habt die Einsteigerbox in Vorbereitung gehabt, wie wir aufgenommen gehabt haben. Mhm. Und es ist verlautbart worden, dass die alten Settingbücher nicht ausgeschieden werden, sondern auch weiterverwendet werden können, wenn mich richtig erinnert.
Konkret ist es so, dass wir die Kernsetting-Bände, also das ist unter dem Sternpfeiler und jenseits des Nebelwaldes, neu aufgelegt haben, bei der Gelegenheit auch massiv erratiert haben, also Fehler korrigiert, neu auf den Markt gebracht, aber die sind inhaltlich eigentlich gleich geblieben. Wir haben ein paar kleine Regelreste rausgeworfen, weil wir das Regelsystem geändert haben. Die Bücher sind jetzt komplett regelfrei. Und im Crowdfunding waren im Kern, neben diesen zwei Neuauflagen, war noch eine Neuauflage für ein Solo-Abenteuer, Legatin des Bösen, und dann eben ein neues Regelwerk, Monsterhandbuch. Das waren so, jetzt muss ich das gerade aufnehmen. Wir haben so viel da produziert, jetzt hast du mich gerade überfordert. Genau, das Regelwerk, das Monsterhandbuch und eine Fortsetzung des Solo-Abenteuers waren die Kernbände damals. Warum neues Regelwerk Monsterhandbuch? Wir haben da nicht nur eine neue Edition jetzt rausgebracht, sondern wir sind auf 5e als Regelsystem gewechselt. Also das Setting vom Schwarzen Auge, aber 5e, also die freien Regeln von Dungeons & Dragons 5 als Regelsystem jetzt. Das Crowdfunding war sehr erfolgreich, hat einige weitere Produkte dann nach sich gezogen als Bonusziele. Und dann sind wir da in die Umsetzung gegangen. Inzwischen, also wir haben 2025 jetzt inzwischen 7 neue Produkte und die 3 Neuauflagen rausgebracht. Großteils dabei noch als PDF. Können wir gerne noch gleich noch im Detail noch drauf eingehen. Die gehen jetzt auch gerade in den Druck oder sind gerade im Druck zum Teil gehen sie jetzt noch in den Druck. Und wir haben eine Starterbox rausgebracht, die auch letztes Jahr eben dann seit Oktober, seit das Spiel eben auch schon erhältlich ist, inzwischen auch schon im Handel ist und sehr erfolgreich ist. Also die wurde ja schon an etlichen Stellen rezensiert und eigentlich sehr positiv aufgenommen, was mich natürlich sehr gefreut hat.
Ich kann mich erinnern, wir haben uns ja auf das Spiel getroffen und da war die Starterbox, glaube ich, gerade noch nicht da.
Die Starterbox ist auf das Spiel in den Verkauf gegangen.
Ah, genau, aber das Regelwerk oder was war noch nicht?
Das Regelwerk noch nicht, genau. Da ist der Status jetzt nicht, ja, es ist schon anders, aber es ist leider immer noch nicht in Druck heraus. Wir haben da ein bisschen Probleme mit der Druckerei gehabt. Die hatten ein bisschen Probleme mit dem Deluxe-Cover. Ist inzwischen bereinigt, die Bücher sind jetzt im Druck, aber sowas verzehrt leider sehr, sehr schnell die Lieferzeiten. Also das Regelwerk ist in PDF heraus. Auch das Monsterbuch ist heraus, eine Abenteuersammlung, ein Abenteuer in Koromantia, ein weiteres Abenteuer, ein größeres, Blutige Horasiade ist gerade rausgegangen, der Spielleiterschirm mit einem Begleitheft ist als PDF draußen, die Verderberin der Leiber, also das neue Solo-Abenteuer, ist als PDF draußen und die Sachen gehen, wie gesagt, jetzt in den Druck, oder sind jetzt, wie gesagt, gerade im Druck und sollten hoffentlich in absoluter Kürze jetzt dann auch rausgehen, gedruckt. Und die Starterbox eben, die gibt es ja schon ganz regulär inzwischen im Handel gedruckt als Box.
Ich schaue jetzt gerade, Myrenor kostenlose Downloads gibt es ja jede Menge schon. Der Schnellstart ist kostenlos, das ist im Prinzip eigentlich, glaube ich, damals schon die Diskussion gewesen.
Genau, der Schnellstart, der ist kostenlos, den kann man sich bei uns auf der Download-Seite runterladen, wenn man interessiert ist. Und die anderen Sachen gibt es momentan eben bei Uhrwerkshop und bei Ulysses E-Book. Das ist auch ein Teil der Elf-Lizenz, also dass es dann alle Produkte, die unter der Elf rauskommen, eben auch im Ulysses E-Book Store und im F-Shop dann eben auch zu kaufen gibt. Und zusätzlich natürlich über die regulären Kanäle.
Also ich habe jetzt gerade den Schnellstarter runtergeladen und ich muss ehrlich sagen, ich bin fasziniert, weil das Erste, was es sich beim Entpacken des ZIP-Files ist, eine VTT-Karte, also sprich zum Benutzen gleich in einem Virtual Tabletop, wurscht, ob das Foundry ist oder Roll20 oder so, finde ich sehr gut.
Wir haben generell alle Maps, die in den Karten vorkommen, Büchern vorkommen, werden in einer VTT-Version und in einer PDF-Print-Version auf unserer Download-Seite zur Verfügung gestellt. Also wenn du da unter urwerkverlag.de/downloads reinschaust bei Myrenor, sind auch andere Sachen schon drin, wo man die Karten runterladen kann, für zum Beispiel Abenteuer in Koromantia. Also das Abenteuer ist zu kaufen, aber die Karten gibt es hier entsprechend auch zum Runterladen noch einmal extra. Und tatsächlich, das ist, glaube ich, noch gar nicht über so viele Kanäle bekannt gegeben worden, eine Foundry-Version des Regelwerks ist bereits in Arbeit.
Ah, sehr fein. Das gefällt mir persönlich am meisten. Das heißt, ihr tut sehr viel in Richtung digital, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und es kommen extrem viele Sachen raus. Gut, das mit dem Druck, das ist sowieso generell ein bisschen ein Thema, glaube ich, zwecks der allgemeinen Ressourcen-Thematiken. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt einiges rausgebracht. Das heißt, ihr habt die Alt-Myrenor-Fans abgeholt und auch neue generiert durch das Ganze, durch den Wechsel auf die 5e.
Das hoffen wir. Wir bauen grundsätzlich alles, was wir an Hintergrundbänden neu rausbringen, ist regelfrei. Die Abenteuer sind so geschrieben, dass sie sich eigentlich sehr leicht auch konvertieren lassen. Das heißt, unser Ziel ist eben auch, dass wer mit den alten Regeln weiterspielen will, die neuen Sachen sehr einfach nutzen kann. Und auf der anderen Seite wollen wir mit 5e natürlich ein neues Zielpublikum ansprechen. Und ja, also ich bin schon sehr stolz darauf, was wir da jetzt im letzten Jahr alles produziert haben, und das geht Schlag auf Schlag weiter. Also es ist jetzt gerade ein weiteres ein Hintergrundheft ist gerade aus dem Layout raus, ein zweites ist heute gerade ins Layout gegangen, sollte dann auch in die Wochen fertig werden. Ein großer Regionalbond ist jetzt gerade in der Entwicklung, und wir haben allein für dieses Jahr, ich glaube, es sind 5 Hardcover, sind in Arbeit. Also Myrhanor ist sehr lebendig wieder zurück.
Das heißt, das hat das Ganze ja noch massiv beschäftigt mit der Produktion. Jetzt rein von mir ist das aus außen betrachtet, wie gesagt, ich bin nicht sehr stark in der, wie hast du schon, in der Produktflöte oder wie es so schön heißt, da involviert in der ganzen Sache. Aber täuscht es jetzt oder fühlt es sich nur für mich so an, dass Myrhanor das neue Splittermond ist, von der Wichtigkeit des Verlages?
Ich würde sagen, es ist ein wichtiges zweites Standbein. Also ich bin auch mit dem Teamleitern von Splittermond da immer in regen Austausch, weil die da noch einmal deutlich mehr Erfahrung haben als ich. Ich bin ja doch relativ neu in dem Ganzen. Und auch Splittermond wird weiterentwickelt. Aber natürlich, ein Rollenspiel, das neu kommt oder eine neue Edition hat, hat gerade zu Beginn ein ganz anderes Momentum als ein Spiel, das schon einen gewissen Lauf hat. Auf der anderen Seite hat Splittermond wahrscheinlich eine deutlich stärkere aktive Community schon. Myrhanor muss die zum Teil erst wieder aufbauen, weil die Old-Fans über die lange Pause und so weiter zum Teil weg sein. Also es ist anders, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass es mehr ist. Wir sind vielleicht ein bisschen dynamischer momentan, aber das ist einfach, weil es ist halt neu und damit kann man halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren automatisch. Aber ich sehe uns dort ziemlich als das linke und das rechte Bein, wenn man das so haben will, des Verlags. Und das finde ich ja eine sehr gute Kombination. Es spricht Splittermond ja auch zum Teil gerade mit dem Regelsystem eine andere Zielgruppe an, während wir mit 5e, mit dem Wechsel von DSA auf 5e, eher probiert haben, eher in die leichtere, gemistische Richtung zu gehen. Ist ja Splittermond doch ein bisschen ein komplexeres System, nicht ganz so wild wie DSA, aber doch eher für die Leute, die gerne ein bisschen mehr Details haben. Insofern kommen wir uns da gar nicht so sehr in die Quere, denke ich. Beziehungsweise kann man es natürlich dann man kann ja auch mehr als ein Rollenspiel spielen, habe ich gehört. Man muss ja sagen, natürlich war ja auch die Überlegung, die, wie es geheißen hat, Uhrwerk macht Myrhanor wieder und weil das Regelsystem soll es jetzt werden, hätte sich natürlich auch angeboten, es gleich mit Splittermond zu machen. Da wurde sich explizit dagegen entschieden, weil man eben gesagt hat, Splittermond soll eine lebendige Linie bleiben und sein und eine starke Linie bleiben. Und hätte man jetzt Myrhanor mit Splittermond-Regeln gemacht, hätte man automatisch die Autoren von Splittermond abgezogen Richtung Myrhanor und sich im eigenen Haus kannibalisiert. Und da wurde sich explizit dagegen entschieden. Also auch das ist ja schon einmal ein Zeichen, was für Wertigkeit Splittermond im Haus doch hat und dass das eher eine parallele Existenz sein soll und nicht eine Ablöse.
Wenn du jetzt zurückblickst, seitdem du die Position des Chefredakteurs übernommen hast, lass mal das Grundregelwerk einmal weg, weil das ist ja die Basis, ohne dem geht es eigentlich nicht. Was ist aus deiner Sicht her dein wichtigstes Produkt für Myrhanor, neben einem Grundregelwerk? Beziehungsweise was ist das, wo du sagst, okay, das ist so das, was du auf alle Fälle machen wolltest und erfüllen hast können bis dato?
Also momentan würde ich sagen, ist das für mich die Starterbox. Wobei das bei deiner letzten Frage ein bisschen eine komische Kombination ist, weil ich eigentlich ursprünglich gar nicht vorgehabt habe, eine Starterbox zu machen. Das kam eher aus dem Erfolg dann des Crowdfundings raus, dass man gesagt haben, es bietet sich ja, das Interesse ist offenbar da, es ist nicht nur ein kurzer Knoller, sondern es kann halt was Größeres auch werden. Eine Starterbox würde den Einstieg noch einmal erleichtern. Und ich denke, dass das sehr gut gelungen ist und das Feedback und die Rezensionen bestätigen mich da und da bin ich ja sehr stolz drauf eigentlich. Ja. Und das war interessant für mich eine Ehre, mit Mayri von Orkenspoltern da mal zusammenzuarbeiten, die ja auch bei Myrhanor auch ein Urgestein ist, der eine größere Kampagne und einige und Romane zum Teil auch geschrieben hat und die da das Abenteuer beigesteuert hat in der Box. Das war da auch mal für mich eine interessante Zusammenarbeit und auch so ein Produkt einmal zu konzeptionieren und sich Gedanken darüber zu machen, wie muss sowas aufgebaut sein. Ich bin, wie gesagt, da in einem Rollenspielverein aktiv, bin sehr lang immer wieder damit beschäftigt gewesen, wie bringt man neue Leute ins Hobby. und sich da mal Gedanken zu machen, wie würde eine Starterbox ausschauen, wo ich denke, die wäre gut, um Neulinge abzuholen. Und da habe ich jetzt eben diese Gelegenheit gehabt, genau das zu machen. Ich habe ein paar Sachen anders gemacht als bei Starterboxen, die mir vorliegen. Also ich habe ja doch einen ganzen Stapel da zu Hause. Ich habe mich natürlich auch inspirieren lassen von allem Möglichen. Markus Blötz von Ulysses hat vor, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, er hat einmal gesagt, dass, wie sie die Neuauflage von DSA 1 gemacht haben. Hat er gemeint, das Interessante ist, wie sich Rollenspielprodukte verändert haben in der Hinsicht, wie sie sich an die Lesenden wenden. Ganz zu Beginn war die Zielgruppe klar Leute, die noch nicht wussten, was ein Rollenspiel ist. Und die Texte waren entsprechend geschrieben. Das war wie bei einem Brettspiel geschrieben, das von Anfang an erklärt, was hast du da eigentlich in der Hand? Heutzutage gehen die meisten Rollenspiele davon aus, dass jemand, der sich das Rollenspiel kauft, eigentlich schon Teil der Szene ist oder von jemandem eingeführt wird, der Teil der Szene ist. Und das hat man zu denken gegeben, das hat man, weil das ist einfach wirklich wahr. Und das macht es wahnsinnig schwierig, die Szene tatsächlich noch zu vergrößern. Weil du eigentlich immer jemanden brauchst, der schon sehr stark drinnen ist, der sich dann die Mühe gibt, Neulinge reinzuholen. Und deswegen wollte ich die Box von Anfang an so designen, dass man sie aufmachen kann und wirklich alles erklärt kriegt und mit Tutorial-Szenen das Spielen lernen kann, selbst wenn niemand am Tisch, der die Box aufmacht, jemals was mit Rollenspielen zu tun gehabt hat. Und das war das Grundkonzept und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und deswegen, ja, denke ich, ist die Box das, was mir da jetzt am stärksten am Herzen liegt.
Ja, also das mit der Wahrnehmung von Markus, ich kann mich erinnern, das war ein Vortrag, den er gehalten hat, glaube ich, auf der Radcon oder so. Und ich muss dem sehr beipflichten, weil, wie gesagt, ich bin sozialisiert worden mit DSA 1, also sprich, ich habe die Urbox bespielen dürfen. Ich habe es zwar selber nicht besessen, aber ich habe es bespielen dürfen. Und bei den Einsteigerboxen, die ich bis dato probiert habe, und ich habe ein paar probiert, nicht viele, aber ein paar, unter anderem auch die Spieltermont-Box damals, die man gekauft habe, und auch die Cthulhu und viele, viele andere, auch die DSA 5, also die aktuelle, die, was es gibt.
Die Drachenritterbox.
Genau, die Drachenritterbox. Aber dort, wo ich das am Gefühl gehabt habe, wo das am besten funktioniert hat, für mich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Anfänger oder es würde sich Anfänger das nehmen, war für mich eigentlich die FFG-Versionen von Star Wars.
Ja, die waren
Die waren alle drei eigentlich sehr gut. Die haben die an der Hand genommen. So richtig schön mit, lässt er den Zettel durch, wann das ist, dann das und so weiter und so fort. War sehr wichtig.
Die habe ich auch, die war für mich auch eine starke Vorlage. Was bei der Box allerdings noch war, die war eine super Einführung für jemanden, der schon geleitet hat in dieses System. Aber tatsächlich war die FFG-Box eine der wenigen, die ich aufgemacht habe und quasi von öffnen Weg geleitet habe ohne Vorbereitung. Das hat sie hervorragend gemacht. Aber ich glaube, sie hat schon eine gewisse Grunderfahrung schon trotzdem schon vorausgesetzt. Aber das ist eine tolle Box, ja, oder war eine tolle Box auf jeden Fall.
Am Setting hat sie eine Voraussetzung gehabt. Sonst eigentlich weniger, muss ich sagen, ja. Sie war schon sehr, sehr gut. Sie war nicht perfekt, aber sie war schon sehr, sehr gut, ja. Und auch die Handouts und so weiter, auch die Charakterblätter und mit dem Fortschritt, der schon vorgegeben war, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Nein, da haben sie schon sehr viel gemacht. Also ich habe ja damals, wie wir sie auf das Spiel drauf haben, die Einsteigerbox nicht mitgenommen, aber ich habe sie mir bestellt und sie sollte mir in den nächsten Tagen geliefert werden und dann kann ich Feedback geben.
Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja.
Ich muss auch fairerweise sagen, ich habe fast genau das erwartet, dass die Antwort eigentlich fast zu beiden Fragen eigentlich die Einsteigerbox ist, weil das eigentlich ein Produkt ist, wo viel mehr drinnen ist an, wie bringe ich das an Personen, die noch nichts damit zum Tag gehabt haben, wie vermittelt die Atmosphäre, wie vermittelt die das Setting und so weiter. Sprich, wie schaffe ich Anreize eigentlich? Ist schon eine kleine Kunst, das gescheit zu machen. Was hast du für Informationen über Myrhanoa, wo du sagen kannst, okay, ist in Arbeit, können wir ein bisschen spoilern oder auch nicht, oder sollte bis Sommerspiel, Radcon, keine Ahnung, was erscheinen?
Wie gesagt, das sind jetzt gerade noch die zwei Coromantia-Hintergrundhefte, sind gerade jetzt im Abschluss. Also die sollten wahrscheinlich jetzt an nächste oder übernächste Woche, wahrscheinlich eher nächste Woche sogar schon als PDF rausgehen. Gehen dann auch im Februar in Druck. Die waren ein Bonusziel bei dem Crowdfunding. So erste neue Hintergrundbeschreibung in Myrhanoa. Das ist Coromantia, ist ein ziemlich ideales Einstiegsgebiet. Also es liegt so zwischen verschiedenen Kulturkreisen, zwischen Berge und Meer und Steppe und zwischen Imperium und wilden Land und so. Und wir haben auch unsere erste Abenteuersammlung, Abenteuer in Coromantia, spielte eben da, das heißt, das ergänzt sich dann sehr gut. Dann kommt jetzt dann Corabinius, das ist die erste wirklich große Regionalspielhilfe, also es wird ein Hardcover. auch über eines der Gebiete in Myrarnor, das stark auf Bergbau und magische Technologie ausgerichtet ist. Also da hast du wirklich dann magiebetriebene Züge, so halt magisches Cyberware, also die man in den eigenen Körper einbauen kann. Also da die Arcano-Technologie ist da sehr stark. Ist jetzt gerade in Arbeit und wird dann wahrscheinlich auch gegen März, April planen wir es momentan noch zu veröffentlichen. Dann kommt jetzt noch Berichte aus dem Süden. Wir haben, also wer bei Myrarnor noch länger dabei ist, es gab mal ein Band Myrarnische Geheimnisse, der im Grunde Artikelsammlung von verschiedensten kurzen Berichten aus Myrarnor ist. Also Allocation, bestimmtes Volk, also immer, also ein bisschen quer durcheinander, aber toll zum Lesen, weil es halt einfach sehr abwechslungsreich ist und einen sehr fantastischen Einblick liefert. Und wir haben uns jetzt beschlossen, aus diesem Konzept eine Reihe zu machen. Eines der Koromantier-Hefte ist eben schon sowas, dass ich eben auf Koromantier interessante abenteuerliche Bereiche in Koromantier noch einmal stützt. Und sowas kommt auch für den Süden Myrarnors raus. Also das sind Artikel von verschiedenen AutorInnen drin, die einfach interessante abenteuerliche Bereiche der myrarnischen Südhälfte in dem Fall beleuchten. Soll auch noch in der ersten Jahreshälfte kommen. Dann beginnen jetzt die Arbeiten an Quoran-Katalog. Also Arbeitstitel wird es noch geben. Das wird eine Kombination aus einem Arsenal und dem früheren myrarnisches Zauberwerk. Das heißt, das wird sowohl Waffenrüstungen als auch magische Gegenstände und magische Technologie hintergrundtechnisch beleuchten in Myrarnor und auch eine Sammlung neuer magischer Gegenstände liefern. Dann werden wir dieses Jahr noch arbeiten an jenseitige Mächte. Das wird hintergrundtechnisch der neue Bond für Magie und Götter und Religionen. Das wird ein reiner Hintergrundbond, also regelfrei. Und dann, wie gesagt, wir fassen das zusammen, weil in Myrarnor hat einige Magietraditionen mit dem Animismus, der stark auf Geisterbeschwörung, Ahnenverehrung und so weiter geht. Und da verschwimmen die Grenzen zur Religion auch ziemlich. Also man sagt, wir ziehen das jetzt in einem Band zusammen und eben mit jenseitigen Mächten, alles was mit den Übernatürlichen zu tun hat, kommt da quasi hinter und technisch in einen Band rein. Es sind noch zwei Hintergrundbände, große Hardcover noch in Arbeit, die wir noch nicht angekündigt haben. Das möchte ich da aber noch lassen. Wir werden wahrscheinlich dann Mitte des Jahres ankündigen. Ebenso zumindest eine Abenteuersammlung. Da kann man ein bisschen was Exklusives da jetzt vielleicht sagen. Es wird ein Abenteuer, so wie wir ein Abenteuer in Coromantia gemacht haben, wird es ein Abenteuer in Korabenius geben. Also zur neuen Regionalspielhilfe ist bereits eine Abenteuersammlung in Arbeit und die wird dann auch recht zeitnah dazu dann auch erscheinen. Zwei weitere, ein bisschen längere Abenteuer sind ebenfalls in Arbeit. Ein Abenteuer aus dem Crowdfunding noch, Mission Hornhai, ist jetzt auch gerade in der Abschlussphase, wird jetzt dann auch ins Lektorat und Layout gehen. Ja, und vor allem schauen wir jetzt dann einmal, dass die Sachen gedruckt haben in den Handel kommen. Also jetzt kommt dann zuerst einmal das Regelwerk Monsterhandbuch, ist eben gerade im Druck. Abenteuer in Coromantia, also die erste Abenteuersammlung, habe ich jetzt gehört, dass das aus der Druckerei schon rausgekommen ist. Also das sollte jetzt dann auch in den nächsten Tagen bei uns schon im Lager aufschlagen. Regelwerk Monsterhandbuch dann kurz danach, hoffe ich. Und dann wollen wir aber im Februar, März dann gleich noch die nächsten Druckwellen machen. Also da sollen jetzt dann sehr schnell die Sachen in den Handel kommen, auch dann in Geruch dann auch in den Handel kommen. Und wir machen auch schon Planungen, sagen wir, bis ins nächste Jahr hinein. Also es gibt jetzt Überlegungen schon zu einer größeren Abenteuerkampagne, also die mehr sich dann so im 200, 300 Seitenbereich dann abspielen wird, werden wir dann auch bei Gelegenheit natürlich ankündigen. Insgesamt haben wir jetzt bis Mitte 27, da wir sind 10 Produkte momentan in Planung und Arbeit neue, also es wird alle ein bis zwei Monate ungefähr etwas Neues kommen.
Da geht es zügig voran, also alle Achtung.
Ja, das Team ist zum Glück auch sehr, muss ich sagen, sehr motiviert. Also die haben da kann ich nur Danke sagen an unsere Leute. Es ist ja gewaltig gewachsen. Also wie ich damals gefragt worden bin, ob ich eben das Myrarnor mit 5e machen will, bin ich ja noch davon ausgegangen, dass ich da quasi mein Fanwerk ein bisschen adaptieren werde und rausbringen werde. Und inzwischen, wir sind über 20 Leute im Team, also Redaktion, AutorInnen, LektorInnen, KünstlerInnen haben wir inzwischen auch über knapp 20, die mit uns zusammenarbeiten. Und das Artwork schaut richtig gut aus. Also ich freue mich da total, dass es so schön geworden ist. Also das ist schon ein gewaltiges Team, das da inzwischen dran ist, um Myrarnor auch wieder lebendig zu machen. Ja. Ist natürlich auch ein entsprechender Aufwand, das zu koordinieren und zu strukturieren und zu planen. Also da jetzt haben wir gerade wieder ein internes Meeting gehabt, ein großes zum Jahresbeginn, um das Ganze ein bisschen in Spuren zu kriegen auch.
Ja, das glaube ich, das kann man gut vorstellen. Nachdem ja die Orgenspalter ja sehr stark dahinter sind, dass nicht KI genutzt wird, bei anderen Produkten, beziehungsweise auch Fremdprodukten, die sie halt unterstützen wollen und ähnliches, geht davon aus, dass bei euch KI auch keiner Diskussion irgendwie würdig ist.
Nein, ist überhaupt kein Thema. Also alles Bilder sind handgezeichnet, alle Texte sind, wie sagt man das bei Texten überhaupt, Hand? Ne? Also es stammt alles von Menschen, also es wird keine KI eingesetzt bei uns. Ah ja, eins habe ich noch vergessen, das haben wir ja schon gesagt, Palast der Goldenen Tiger, das allererste Myrano-Abenteuer, das rausgekommen ist vor 25 Jahren, wird neu aufgelegt bei uns, aber nicht nur das, es wird überarbeitet und erweitert. Also kriegt da neues Artwork, also auch jetzt buntes neues Artwork und wird in einigen Stellen einfach mehr zusätzliche Nebenquests und Ähnliches noch eingebaut und auf die neuen Regeln natürlich auch adaptiert. Und das freut mich auch besonders, weil ich habe das Abenteuer während des Playtests geleitet und das ist meiner Meinung nach bis heute eines der brillantesten Rollenspiel-Abenteuer ever. Also ich habe wirklich im dreistelligen Bereich bei mir Rollenspielmaterial daheim und das hat für mich einfach rausgestochen und insofern und war jetzt sehr, sehr lange Zeit vergriffen und eigentlich nicht mehr zu kriegen. Und insofern freut mich das sehr, dass wir das wieder auf den Markt bringen können. Das sollte ja dieses Jahr noch kommen.
Also nur ganz kurz ein kleiner Ausflug. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen von die Orkenspalter für Duo oder Single oder halt Solo-Rollenspiel oder ähnliches oder Erzählspiel. Ich weiß ja, dass die Mary damals ein Solo-Abenteuer für Myrhanor gemacht hat, das ja, glaube ich, neu aufgelegt worden ist. Ist das einzige Solo-Abenteuer für Myrhanor oder gibt es mehr?
Es gibt inzwischen drei, die tatsächlich alle von Mary und Nico sein. Es gab einerseits das Badona-Solo, Legatin des Bösen, wo man eben Badona, also eine tausende Jahre alte, bösartige Dunkelelfe spielt, mit hauptgöttlicher Macht. Das ist schon sehr außergewöhnlich für Solo-Abenteuer. Ist auch regelfrei, weil was für Regeln soll man ihr geben, was für Spielwerte. Macht wahnsinnig viel Spaß, einmal so richtig böse zu sein. Das war eben das, was wir neu aufgelegt haben im Crowdfunding. Und dazu eine Fortsetzung wurde jetzt eben von Nico geschrieben, das noch umfangreicher ist, eben die Verderberin der Leiber, wo man sie eben auch wieder spielt. Und das haben wir jetzt eben neu rausgebracht. Und dann gab es noch die Verbotene Kammer, was auch ein innermyrhanisches Solo-Abenteuer ist, das insofern auch sehr faszinierend war, weil es wie ein Point-and-Click-Adventure aufgebaut war. Ganz bewusst. Also sammle hier Sachen, kombiniere die miteinander oder kombiniere sie da irgendwie. Auch sehr spaßig zum Spielen. Mal schauen. Wir bringen Palast der Goldenen Tiger jetzt ja neu raus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch andere Sachen wieder neu rausbringen werden. Ob es neue Solo-Abenteuer gibt, dabei gibt es noch keine konkreten Pläne. Wäre natürlich interessant, da ein Feedback auch zu kriegen, ob das Interesse da ist. Und letztendlich muss man sagen, hängt es auch stark von den AutorInnen ab. Also wir sind in einer Situation, es ist jetzt nicht so, dass der Verlag sagt, wir machen jetzt genau das und das und das Produkt. Und jetzt suchen wir Autoren und die werden zwangsverpflichtet an den Stuhl gekettet, bis das geschrieben ist. So funktioniert das nicht. Sondern in den meisten Fällen haben wir jemanden, der begeistert ist, der uns entweder schon Vorkenntnisse hat oder unser Essay schickt in irgendeiner Form, wo wir sagen, ja, klingt, als hätte sich die Person mit dem Setting beschäftigt und hätte ein Gespür als Autorin und die Idee ist prinzipiell gut, können wir machen oder auch nicht. Im Normalfall, momentan würde ich sagen, in 90% der Fälle sagen wir bei sowas ja, weil wir ja Materialien haben wollen. Und wenn sich jemand schwerer tut dann, oder generell kriegen die Leute dann ja auch Unterstützung. Also wir haben auch Fälle gehabt, dass jemand sagt, ich würde gerne ein Abenteuer schreiben, ich kenne mich mit Myrhanor aus, ich habe aber von 5e als Regelsystem noch keine Ahnung. Dann sage ich, okay, ist jetzt nicht das Thema, dann schreibst du halt das Abenteuer einmal mehr oder weniger regelfrei und du kriegst jemanden zur Seite gestellt, der sich um die Regelteile kümmert. Aber das heißt, dass wir jetzt noch kein neues Solo-Abenteuer haben oder in Planung, abgesehen von der Verderberin der Leiber, wie gesagt, das ist jetzt ein über 100 Seiten Solo, das gerade rausgekommen ist. Aber das hat jetzt primär damit zu tun, kommt jemand auf uns zu und sagt, ich würde gerne ein Solo-Abenteuer schreiben. Und dann ist das natürlich auch denkbar.
Ja, also wie gesagt, die Frage aus zwei Gründen. Auf der einen Seite eben, weil das Video vor kurzem ja gekommen ist. Aber auch das Thema ist, dass gerade, also nachdem Myrhanor eigentlich ein Setting ist, das so Mitte der 90er, wenn man mich richtig erinnert, ja eigentlich entwickelt worden ist.
Punkt genau 2000, okay. Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich 25 Jahre Myrhanor genau auf das Spiel. Also Myrhanor ist auf das Spiel 2000 rausgekommen und wir haben letztes Jahr genau zum 25. Jubiläum Myrhanor zurückgebracht.
Weil sie mit der DSA-4-Box gekommen ist. Genau, das war das.
Nein, auch. Myrhanor war tatsächlich vor DSA-4. Myrhanor war so eine Art 3.5. Also das ursprüngliche Myrhanor-Box war eine Beta, kann man sagen, oder also eine Vorgängerversion vor DSA-4 eigentlich.
Ja, das war Myrhanor. Aber wir reden ja auch noch wegen was anderem.
Können wir gerne, ja. Also wir haben dadurch, dass Myrhanor jetzt ja eine recht erfolgreiche Angelegenheit war, vielleicht zum Sagen, dass ich in das Ganze reingestolpert bin, hatte ja damit zu tun oder reingeholt wurde, dass ich vor ein paar Jahren im Skriptorium, also in der Fanwerkbibliothek von Ulysses, meine eigene 5e-Konvertierung für Aventurien platziert habe damals und die recht gut angekommen ist. Basierend auf dem habe ich dann auch ein Myrhanor-Fanwerk gemacht und basierend auf dem bin ich dann eben zu Myrhanor bei Urwerk Verlag gekommen. Und jetzt hat sich natürlich dann die Idee aufgedrängt, den Bogen zu schließen. Und wir haben im April letzten Jahres dann mal so als April-Scherz, als Testballon einmal verkündet, wir machen auch Aventurien mit 5e, also Aventurien mit D&D-Regeln, ist ja für manche fast ein Sakrileg. Und haben das Ganze auch noch dazu etwas trashy aufgezogen und haben eigentlich mit einem großen Shitstorm gerechnet. Und das Ergebnis war dann, dass die Leute uns eigentlich im Großen und Ganzen gesagt haben, ja, klingt nett, macht's. Das hat uns dann einmal ein bisschen überrumpelt, aber natürlich im positiven Sinne. Also haben wir es uns jetzt dann entschlossen, es wirklich auch zu machen. Das heißt, wir werden basierend auf unseren Erfahrungen, die wir jetzt mit Myrhanor gehabt haben, mit der Entwicklung des neuen Regelsystems, basieren natürlich auch auf meinen damaligen Arbeiten, aber mit einem kompletten Team, jetzt dann auch ein Regelwerk für Aventurien 5e crowdfunden. Und das ist jetzt für März geplant. Und man kann sich auch jetzt schon vormerken für das Crowdfunding, wenn man dabei sein möchte. Also vielleicht kann man das noch platzieren, bei der Folge irgendwo unten einen Link. Und da werden wir, wie bei Myrhanor, das sollte man vielleicht auch sagen, Myrhanor-Regelwerk ist eigenständig spielbar. Man braucht keine weiteren Bücher, kein Players Handbook oder was auch immer dazu. Also das sind alle Regeln drin, die man braucht. Das wird auch bei Aventurien der Fall sein. Das heißt, wir bringen ein komplettes Buch raus, das man einfach als alternatives Regelwerk benutzen kann, um in Aventurien zu spielen. Für Leute, die wie ich sagen, Aventurien ist ein unglaublich geniales Setting mit einer reichen und detaillierten Geschichte, aber die Regeln sind halt nicht so ganz meins. DSA hat seine riesen Fans, verstehe ich auch, und ich wünsche denen auch wahnsinnig viel Spaß im Spiel, aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen, es ist mal ein bisschen zu crunchy, ein bisschen zu kleinteilig. Und genau in die Kerbe wollen wir jetzt reinschlagen. Zum einen, dass wir den Leuten eine Alternative bieten, um in Aventurien zu spielen. Auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder jetzt beide Kontinente mit demselben Regelsystem auch zu erschließen, was dann natürlich auch wieder einen Vorteil hat, dass man zum Beispiel sagt, man spielt jetzt wieder mal eine große Überfahrt von Aventurien nach Myrhanor oder umgekehrt, was dann natürlich auch leichter ist. Also das ist einmal so der Grundgedanke. Auch da wird es wieder ein Regelwerk geben, ein Monsterhandbuch geben, und eine Abenteuerkampagne wird von mehreren AutorInnen geschrieben, aber unter der Ägide und HauptautorInnenschaft von Jasmin Neitzel, die wahrscheinlich doch einige aus der DSA-Szene erkennen, die ja auch in der DSA-Redaktion eine Zeit lang drin war. Und die ist da neben mir die Leiterin jetzt des ganzen Projekts. Und ich werde mich eben bei Myrhanor auf den Regel- und den Monsterteil konzentrieren und sie wird sich um die Abenteuerkampagne kümmern. Und wir werden da natürlich jetzt dann, wir versuchen gleich wie bei Myrhanor in dem Regelwerk und wahrscheinlich einen Bonusband, je nachdem was die Bonusziele ergeben, eigentlich alles abzudecken, was Aventurien so hergibt. Also von Gildenmagiern, Rondra-Geweihten, Hexen, verschiedenste Spezies. Da wollen wir ein breites Angebot an Spielmöglichkeiten bieten für die Leute, die mit Aventurien vertraut sind oder jetzt eben reinfinden. Und das soll dann eben nicht alle zwei Monate ein neues Regelbuch sein. Das machen wir auch bei Myrhanor ganz bewusst nicht. Also die Regeln sind eigentlich groß als abgeschlossen. Da werden wir vielleicht noch einmal, also da werden vielleicht Kleinigkeiten kommen, aber kein Helden 3, Helden 4, Helden 5. Und so werden wir es bei Aventurien auch halten. Also das heißt, mit dem Crowdfunding ist dann eigentlich das Regeltennis abgeschossen und man hat dann eben auch gleich die Kampagne zum Starten. Und der Gedanke ist dann eben, dass man sich die doch reichlich vorhandenen Hintergrundbände von Aventurien besorgen kann, mit diesem Regelsystem bespielen kann und auch recht leicht zusätzlich zu dem Abenteuermaterial, das wir da liefern, ein bestehendes Abenteuermaterial von DSA einfach nehmen kann und recht einfach konvertieren kann. Das habe ich in meinen Playtests auch schon gemacht. Das funktioniert da eigentlich sehr gut und dadurch eigentlich auch eine sehr große Vielfalt an Material gleich hat von Anfang.
Ich habe dazu jetzt einmal grundlegend eine Handvoll Fragen, die sich natürlich da auftun. Die erste Frage ist jetzt, das Regelbuch, sagst du, soll eines sein und das soll sehr lange gültig sein oder halt final gültig sein. Bedeutet für mich, man hat natürlich die Charakterstellung drinnen, man hat gefühlt dann alle Berufe oder halt Archetypen und was drinnen. Alle wird es wahrscheinlich nicht sein, aber zumindest den großen Teil gehen wir davon aus, mit Ausprägungen.
Der Plan ist momentan so, dass das Buch wie das Myroner Buch auf 400 Seiten gekappt ist. Also das ist eh schon ein ziemlicher Wölzer in 400 Seiten. Und wir werden als Bonusziele noch weiteres Material freischalten und das wird dann in ein Kompendium wandern. Das heißt, es wird dann dort noch einmal ein paar exotischere Auswahlen geben in diesem Kompendium. Und damit sollten dann meiner Meinung nach wirklich alle Wünsche abgedeckt sein, was die Charakterauswahl angeht.
Das heißt, es wird nicht jedes Volk und nicht jeder Beruf eine A4-Seite haben?
Die werden zum Teil deutlich mehr haben, weil es ja Klassenbeschreibungen sind, sagen wir so. Also grundsätzlich haben wir werden eigentlich ziemlich alle Völker, die in DSA spielbar sind, auch in Aventuren 5e spielbar machen. Also die Kernvölker sowieso, auch einige der exotischeren. Und die meisten Berufungen sind dann natürlich Klassenumsetzungen bei 5e. Eine Besonderheit da, die wir schon in Myrano eingeführt haben, die wir auch in Aventuren wiederholen werden, die da auch einiges ablöst, ist der Schicksalsgeprüfte. Also wir versuchen natürlich sowohl in Myrano als auch in Aventuren, wir wollen es zwar auf das Regelsystem heben, aber unser Ziel ist es definitiv nicht, einfach nur Aventurien zu einem weiteren D&D-Setting zu machen, sondern wir wollen den Geist natürlich schon einfangen. Das ist uns bei Myrano, glaube ich, ganz gut schon gelungen, wird auch bei Aventuren der Fall sein und da machen wir es natürlich auch Gedanken. So haben wir bei Myrano schon Kundschafterklasse eine neue eingeführt, die ohne Magie auskommt, was es beim übrigen 5e nicht gibt. Was aber natürlich dort auch der Fall ist. Oder eben der Schicksalsgeprüfte ist eine Klasse, die etwas weiter ausholen. Michert, es kann immer wieder, wenn man vergleicht, DSA, D&D und so weiter, kommt oft von der Seite der DSA-Fans diese Anklage, ja, da kann ich ja meinen Händler gar nicht spielen. Da kann ich ja meinen Schmied gar nicht spielen, was auch immer. Und ich habe dann einmal in den Foren ein bisschen angefangen rumzufragen, warum wollen die Leute solche Charakterkonzepte spielen? Will jemand wirklich einen Händler von Beginn bis 10 Jahre später epische Dämonenschlacht und da steht der Händler und fuhr das auf Front? Ist das wirklich das Ziel? Und das Ziel ist eigentlich nicht, dieses Konzept die ganze Zeit zu spielen für die meisten Leute, sondern das Interessante daran ist die Heldenreise. Jemand zu haben, der sich aus normalen Umständen zu einem Helden entwickelt und nicht schon als Kämpfer, Paladin, Magier, was auch immer startet. Das ist das, was die meisten Leute dann im Kern an dem Ganzen fasziniert hat. Bilbo, der das Auenland verlässt, aus seinem geregelten Leben raus und zu einem Meisterdieb wird. Darum ist es gegangen. Und also haben wir dieses Konzept in eine Klasse gegossen. Eine Baukastenklasse, die nicht so kampfstark ist wie manche andere, aber dafür wahnsinnig flexibel in ihren Möglichkeiten und die man geplanterweise von Stufe 1 bis Stufe 8 oder bis zur Stufe 8 spielen kann und dann auf eine andere Klasse wechselt. Also dieses typische, ich fange als Händler an, spiele da Zeit und irgendwann entwickle ich mich zu einem Schurken, zu einem Kämpfer, was auch immer. Aber ich kann genau diese Heldenreise durchspielen. Und das ist zum Beispiel, es gibt ganz gut, denke ich, den Gedanken dahinter, den wir auch bei Aventuren 5e verfolgen wollen. Also es geht tatsächlich darum, das Gefühl, das Leute mit Aventuren verbinden und lieben gelernt haben, einzufangen und das auch einer 5e-Spielerschaft zu eröffnen. Natürlich wird es trotzdem ein klassenbasiertes System sein. Es ist ein gemistisch orientiertes System. Es hat andere Ansätze. Es ist simpler. Das ist ganz bewusst. Es wird aber zum Beispiel auch Optionalregeln geben für Astralpunkte, für Vor- und Nachteile, für gewisse Wundregelungen. Also diese Saison packen wir in Optionalregeln, weil wir sagen, die Leute, die einfach nur von 5e reinkommen und ihre gewohnten Regeln haben wollen, so einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg haben. Aber man kann es weiter in die Richtung drehen. Die haben wir auch in Myrano schon drin, diese Optionalregeln. Wir haben in Myrano und Aventuren 5e sogar Optionalregeln für aktive Parade drin, wenn jemand das unbedingt braucht, was ja D&D normalerweise nicht kennt oder 5e nicht kennt. Also wir bieten diese Optionen an, aber in einer Form, dass man sagt, ich nehme mir das, was ich haben will.
Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ich habe jetzt gerade ein bisschen schmunzeln müssen, wie du gesagt hast, dass der Schicksalsgeprüfte bzw. erklärt hast, was das ist. Dieses Konzept hat der DSA 1 ja von Anbeginn an drinnen. Ich weiß nicht, ob du schon mit DSA 1 gespielt hast. Ja. Es ist der Abenteurer. der ja eigentlich, anders gesagt, man muss ja erklären, dass dieser 1 ja nicht Charaktere gebaut hat, im Sinne von, ich habe da meine Punkte und verteile es und das war's, oder nimm mir einfach klasse Krieger und fertig, sondern man musste sich die Attribute auswürfeln. Und wenn ich jetzt einen Elf oder einen Magier oder halt einen Zwerg oder einen Krieger spielen wollte, musste ich eine gewisse Grundgeschicklichkeit, Charisma und so weiter haben. Mit der Ausbaubox ist dann noch der Druide dazu, kommt der Waldelf und so weiter. Aber wenn ich halt dort überall zu wenig Punkte hatte, dann war ich schlichtweg der Abenteurer, der eigentlich irgendwie, warum auch immer, halt ins Abenteurerleben gestoßen worden ist und dementsprechend halt dann auch seine Abenteuer erlebt hat. Aber ich finde die Bezeichnung schicksalsgeprüft für besser.
Wir haben da viel umhertum getan. Ich glaube, es gibt immer noch genug, die mit der Bezeichnung nicht zufrieden sein, aber wir haben sogar im Crowdfunding Umfragen gehabt mit Vorschlägen, wie man diese Klasse nennen soll, wenn wir es selber nicht gewusst haben. Da gab es viel hin und her. Also ganz, ganz ideal in den Kern. Mir hat es dann insofern gefallen, weil ich mich dann für den Namen entschieden, weil es meiner Meinung nach das ausdrückt, was es ist. Es ist eben ein Charakter, der eben vom Schicksal irgendwie aus seinem Leben rausgerissen worden ist. Das war eben so der Kerngedanke, um zu beschreiben, was es ausmacht.
Das heißt, 400 Seiten Cap, sonst der Rest kommt in ein Kompendium rein. Du hast gesagt, der Monster-Handbuch wird es auch geben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man die globalen Kreaturen, die es jetzt so gibt, da reinkommen. Alles, was drüber ist, auch wieder wahrscheinlich so um die 300, 400 Seiten Level Cap, kommt dann auch in eine Zusatz- oder Erweiterung oder in eine Übersicht oder irgendwas.
Vielleicht in Zukunft, nicht im Rahmen des Crowdfundings. Also wir werden schon sehr viel, also es werden über 100 Monster auf jeden Fall schon drin sein. Und dann natürlich auch wirklich die Klassiker, also von Tatzelwurm, Zand, Eisigel, Riesenamöbe, also da werden wir alles, was so wirklich ikonisch ist für Aventurien, kommt da natürlich rein. Wir werden außerdem gleich wie in das haben wir auch in Myrano schon im Regelwerk und im Monsterhandbuch, ein Baukostensystem für NSC und für Tiere haben. Also quasi die richtigen Monster, die sehr ikonischen, kriegen eigene Einträge und Tiere haben zum Teil Sammelprofile, wo ich sage halt zwischen, es gibt das Raubkatzenprofil in verschiedenen Varianten von Boomer bis Säbelzahntiger. Und es gibt zum Beispiel bei den NSCs gibt's Varianten leicht gerüsteter Kämpfer für so Banditen und Piraten und ähnliches, mittelschwer, Meuchler, Magier etc. und das auch in verschiedenen Erfahrungsstufen. Das hat sich eigentlich bei Myrano ziemlich gut bewährt, dass wir meine Aventur in Alba nehmen. Das heißt, man kann sich sehr viele Sachen dann auch selbst zusammenbauen, wenn man es da noch nicht findet. Und wie gesagt, also Aventurien hat im Laufe seiner Geschichte sehr, sehr viele Kreaturen rausgebracht. Also gerade jetzt tatsächlich in DSA 5 noch mehr als je zuvor. Wir werden nicht jede einzelne dieser Kreaturen initial im Buch haben. Das ist einfach nicht realistisch.
Ich finde das mit dem Baukostensystem sehr, sehr gut, ja. Weil es eine gewisse Freiheit gibt und eine gewisse Dynamik, weil sonst ist ja jedes Tier oder jedes Monster immer gleich.
Ja, und vor allem, es macht auf der anderen Seite auch Sinn, gewisse Sachen zusammenzufassen. Gell? Also weil rein regeltechnisch und vom Verhalten her ist zum Beispiel jetzt ein Wildschwein, ein Büffel und ein Mammut, sind alle sehr zähe Kreaturen, die niederrennen und dann auf die rumtrampeln. Das ist einmal so das Kernspieltechnische. Also macht es für uns einfach Sinn, die zum Beispiel zusammenzufassen von ihren Regeln her, aber natürlich in verschiedenen Stärkestufen abzubilden. Damit sind wir da sehr platzeffizient, was das angeht, bei diesen Standardkreaturen. Natürlich wird ein Kaiserdrachen kriegt natürlich ausgiebige Inhalte. Also im Gegensatz zum Beispiel zu üblichen 5e-Monster und Büchern, wir setzen sehr viel Wert, sowohl bei Myrano als auch bei Aventurien, auf die Beschreibung. Das heißt, in Myrano, das wir mal in Aventuren sagen, haben wir ungefähr eineinhalb Seiten Beschreibung von der Kreatur plus den Stat-Block dazu. Das werden wir da auch festhalten und gewisse Kreaturen, wie zum Beispiel Drachen, wird es auch in verschiedenen Abstufungen geben für junge und bis zu sehr alten Varianten oder sehr mächtigen Varianten. Also da kommt schon viel zusammen und da wird immer von Dämonen, Drachen, Greifen, wird alles drin sein. Dann.
Wie schaut es eigentlich Waffen und Rüstungen aus? Also ich gehe mir davon aus, dass Trefferzonen eher maximal optionale Regeln sind, falls überhaupt. Und Waffen bzw. Rüstungsübersicht sind zwar auf 4 Seiten.
Wir arbeiten dann mit dem SID 5.2, das heißt das 2024er, das neueste 5e-System und bauen auf den Waffen- und Rüstungssystemen dort auf. Da gibt es etwas, nennt sich Waffenmeisterschaften inzwischen. Das ist eben jetzt in der neuesten 5e-Edition dazugekommen. Das heißt, es gibt mit jeder Waffe, wenn du wirklich damit umgehen kannst, gewisse Spezialmanöver, zum Beispiel umwerfen, zurücktreiben, in die Defensive treiben, ähnliche Sachen. Also da hat sich einiges getan, das wir mal übernehmen. Und haben jetzt gerade die Waffenliste fertig gemacht für Aventurien. Und da ist einiges drin, was man da, also von Rondacom, Kurspieß, Ogerschelle, ja, also wir haben ikonische aventurische Waffen in dieses System reingebracht. Das ist natürlich simpler, als es bei DSA ist. Das ist ja bewusst, das soll ja ein simpleres Regelsystem sein, aber wir haben uns schon Mühe gegeben, dass da wirklich die Spezialsachen auch entsprechend abgebildet sein drin. Und da sollte man vielleicht auch noch was dazu sagen, warum ich sage, wir haben die Liste jetzt schon abgeschlossen, obwohl ja das Crowdfunding gerade erst kommt, warum wir das gemacht haben. Es ist ein Schnellstarter in Arbeit. Und dieser Schnellstarter wird, wenn alles klappt, bereits im Februar, also noch vor dem Crowdfunding, erscheinen. Bereits im neuen Layout, mit neuer Bebilderung, mit fertigen Charakteren, mit einem Abenteuer, und er basiert auf dem, rein regeltechnisch, auf dem Regelheft der Myrhanor Starterbox. Das heißt, es wird eine komplette Regeleinführung der Basisregeln, keine Charaktergenerierung, also da fertige Charaktere, da sparen wir uns eben ein bisschen den Platz, aber Charaktere von Stufe 1 und 2, 6 verschiedene, komplette Basisregeln, komplette Regeleinführung, Einführung für Neuspieler, Neuspielerinnen, Spielleiter-Tipps, das wird da alles drin sein. Also wir rechnen mit zumindest 60 Seiten, was schon anständig ist, denke ich. Und Stand jetzt wird das PDF wie bei Myrhanor gratis werden. Das heißt, jemand kann sich, der sich fürs Crowdfunding interessiert, dann schon vor dem Crowdfunding den Schnellstarter holen, das Ganze sich anschauen, sieht, wie das ausschauen wird, sieht, wie das geschrieben ist, sieht, ob an die Regeln gefallen, und kann sich dann entscheiden, ins Crowdfunding hoffentlich zu gehen. Das wäre jetzt einmal der Plan. Drucken werden wir es dann wahrscheinlich erst nach dem Crowdfunding, weil wir eben auch ein bisschen dem Zeit geben wollen, um auch Feedback zu kriegen. Vielleicht dann noch Nachjustierungen machen werden, bevor wir es in Druck geben. Aber grundsätzlich wird dieser Schnellstarter eben vorher da sein, und dafür haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und das hat jetzt noch einen anderen Nebeneffekt, wie wir nämlich mit dem Regelwerk umgehen wollen diesmal mit der Präsentation. Wir haben, wie gesagt, jetzt für den Schnellstarter schon etwas Vorarbeit geleistet. Wir haben gewisse Sachen, die wir natürlich von Myrhanor jetzt schon übernehmen können, weil die Basisregeln sind dieselben, gewisse Klassen kann man übernehmen. Auch wenn alles neue Subklassen kriegt, einige Klassen komplett neu dazukommen, wie die aventurische Hexe zum Beispiel, wird eine Klasse, die sehr speziell ist, und viele andere mehr. Aber wir können und werden bereits sehr früh nach dem Crowdfunding eine spielbare Version der Regeln rausgeben, eine komplett spielbare Version. Da werden alle Basisregeln drin sein, wahrscheinlich alle Zauber, die komplette Ausrüstung und schon einige Klassen. Noch nicht alle, weil die dann eben natürlich erst in Entwicklung gehen nach dem Crowdfunding. Aber man wird, wenn das Crowdfunding jetzt im März ist, wahrscheinlich im frühen Herbst bereits ein Regelwerk haben, mit dem man spielen kann. Und dann werden wir als Living Document ständig die Sachen, die wir gerade fertig haben, an die Unterstützenden rausschicken, und die können es gleich verwenden. Und wir hoffen dann natürlich darauf, dass wir dann dadurch auch einen gewissen Playtest-Effekt haben, Feedback kriegen und einfach insgesamt eine bessere Qualität dann von dem Ganzen herauskommt. Wir haben den Vorteil, dass wir einfach eine stärkere und längere Playtest-Phase haben, und die Teilnehmer haben den Vorteil, dass sie eben nicht eineinhalb Jahre warten müssen, bis sie jetzt was in Händen haben, sondern dass sie wahrscheinlich schon sehr, sehr früh schon was Brauchbares haben werden.
Klingt sehr, sehr fein. Du hast gesagt, im März geht das Crowdfunding los.
Ja, also das ist momentan der Plan. Ich möchte zumindest das PDF den Großteil der Myrhaner Sachen davor draußen haben. Das schaut momentan sehr gut aus. Viele Sachen auch schon im Print. Korabenius, also ein paar Sachen, also gerade die Regionalspielhilfe wird sich ein bisschen über das Crowdfunding raus verschieben. Das war aber von Anfang an auch klar. Also wir haben, wie das, die war das letzte Bonusziel, das erreicht worden ist. Und wir haben schon gewusst, eine größere Regionalspielhilfe wird extra Zeit brauchen. Das heißt, die ist immer schon als ein bisschen ein Nachzügler geplant gewesen und da kommuniziert gewesen. Das heißt, das wird sich überlappen. Aber wir wollen die Kernsachen des Crowdfunding, des Myrhaner Crowdfundings draußen haben und dann in Aventurien reingehen. Einfach als Zeichen auch an die Unterstützenden, was wir da einfach für gewisse Qualität, Vertrauensbasis schaffen. Was ich hoffe, dass wir auch mit den Sachen, die wir jetzt schon ausgeliefert haben von Myrhaner, denke ich, hoffe ich auch schon gezeigt haben. Es ist keine Ressourcenthematik. Also wie gesagt, wie ich angesagt habe, wir wollen ja sehr viel Myrhaner als Linie fortführen, und haben wir da sehr viel geplant. Das heißt, es wird größtenteils keine direkten Überlappungen zwischen den Aventurien und Myrhaner-Teams geben, weil wir wollen jetzt nicht quasi Ressourcen aus Myrhaner, das gerade richtig in Fortkommen ist, abziehen, um Aventurien jetzt zu starten. Aber abgesehen von mir und ein paar KünstlerInnen sind die Teams eigentlich komplett getrennt. Wir haben bei Aventurien schon ein komplettes Team jetzt aufgebaut. Da haben sich schon einige sehr interessierte Leute gefunden, die dort motiviert sind, wo ich mich schon sehr freue, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das wird ressourcentechnisch unabhängig von Myronor aufgebaut werden. Also braucht man da auch keine Angst haben, dass das eine irgendwie unter dem anderen leidet.
Also ich bin jetzt gerade nochmal auf der Crowdfunding-Seite von Myronor selbst. Das war ja eines der erfolgreichsten Crowdfundings ever, gehe ich da mal davon aus.
Von Urberg auf jeden Fall war es das. Also natürlich, wir kennen jetzt nicht mit den Crowdfundings von großen internationalen Verlage, können wir nicht mithalten. Ulysses hat jetzt gerade mit seinem letzten Crowdfunding, glaube ich, über 300.000 geschossen. Das ist einfach ein anderes Ding. Aber für einen kleinen Verlag wie Urberg und für System, das eigentlich, oder Settling, das eigentlich sehr Nische war und jetzt gerade wieder neu kommt, sind wir ausgesprochen zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich hoffe auch, die Leute sind sehr zufrieden mit dem, was sie kriegen. Ich habe auch über das Crowdfunding hinweg immer wieder Werkstattberichte gemacht, also an was wir schreiben und was wir uns dabei gedacht haben. Das möchte ich auch bei Aventurien wieder aufnehmen, also auch da wird es regelmäßige Meldungen kriegen, was jetzt so als nächstes in Arbeit ist und was so die Gedanken dahinter sind. Ich denke, das ist oft auch wichtig. Erstens einmal, dass man merkt, die Leute machen sich Gedanken, die schreiben nicht einfach nur was runter. Und dann nachvollziehen zu können, warum sind gewisse Sachen, wie sie sind. Eine Klasse zu designen ist gar nicht so einfach. Eine Herausforderung zum Beispiel bei der Adaptierung von Aventurien ist, dass man, oder auch von Myronor war schon, DSA ist ein sehr kleinteiliges System. Für alles, was man haben kann, gibt es eine Regel. 5e hat das ganz bewusst nicht. Es ist einfach gröber, dadurch flotter, ein bisschen einsteigerfeindlicher. Aber das heißt ja, dass man gewisse Sachen zum Beispiel weglassen muss. Wenn etwas im DSA-Kontext nur einen minimalen regeltechnischen Unterschied macht, plus eins hier oder da, dann wird das wahrscheinlich weggelassen werden und oder irgendwo in was anderes subsumiert werden, weil diese Feingranularität einfach mit dem neuen Regelsystem nicht abbildbar ist. Das heißt, wir sind momentan in der Situation, dass wir uns zusammensetzen, also virtuell größtenteils, das Team ist über den ganzen deutschen Sprachraum verteilt, und einmal uns die Kernkonzepte anschauen. Was sind die wichtigen Sachen? Zuerst von Myronor, jetzt von Aventurien. Und was macht zum Beispiel jetzt eben eine Hexe aus? Was macht einen Gildenmagier aus? Was macht einen Praios-Geweihten aus? Und da auch von möglichst vielen Leuten Input eben sammeln, um ein einheitliches Bild zu kriegen, was den Leuten wichtig ist. Und daraus dann zu entscheiden, was übernehmen wir in unsere regeltechnische Umsetzung. Also das ist gerade zu Beginn jetzt. Und das möchte ich natürlich dann auch mit den Leuten ein bisschen teilen. Haben wir bei Myronor auch schon gemacht, für die Optimaten, für die Animisten, für die Schicksalsgeprüften eben. Und jetzt dann in Aventuren werden wir das auch wieder machen.
Ja, ja, du schickst mir einen Link, den setzt du natürlich gern drunter, es ist klar. Beziehungsweise einen Link für den Schnellstarter, insofern er so auch dann verfügbar sein soll. Nicht nur über die Seite vom Crowdfunding. Und ich gehe mal davon aus, das greife ich natürlich jetzt ein bisschen vorweg, aber das ist jetzt meine Einschätzung, dass wenn jetzt das DSA, also die 5e DSA-Version Crowdfunding online geht, dass es natürlich auch ein Package geben wird mit dem Myronor Grundregelwerk bzw. Monsterhandbuch in einem Paket wahrscheinlich oder irgendwie sowas.
Du meinst, dass man es über das Crowdfunding die Myronor Sachen auch kriegen kann, oder?
Genau, als optionales Backel oder so.
Ist der Plan, ja. Also als Add-on kann man es, wird man da auf jeden Fall die Myronor Sachen gleich mit dazu sich dann auch holen können. Ja klar, das ist schon geplant, ja.
Ja, Stefan, dann sage ich danke, dass du den Cycleman hast und ich wünsche euch sehr viel Erfolg dafür und ich gehe davon aus, nachdem es bei Myronor schon so wirklich bahnbrechend war, mitunter für den Uhrwerkverlag, gehe ich davon aus, dass das da auf alle Fälle auch wird.
Ja, danke für die Gelegenheit und ja, wir sind natürlich alle nervös, aber bis dato ist das Feedback von den Leuten sehr, sehr positiv und sehr aufgeregt, John, und insofern sind wir da sehr hoffnungsfroh.
Danke dir.